Die Lesung heute ist aus dem Epheserbrief, Kapitel 4, Verse 7 bis 16. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Darum heißt es, er ist in die Höhe aufgefahren und hat die Gefangenschaft gefangen geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Dass er aber aufgefahren ist, was heißt das? Als dass er vorher nicht auch hinabgefahren ist in die untersten Orte der Erde. Der hinabgefahren ist, das ist derselbe, der auch aufgefahren ist über alle Himmel, damit er alles erfüllte. Und er hat einige zu Aposteln gesetzt, einige zu Propheten, einige zu Evangelisten, einige zu Hirten und Lehrern, damit die Heiligen zum Werk des Dienstes zugerüstet werden, zur Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes hingelangen, zum vollkommenen Mann, zum Maß des Alters der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sind und uns hin und her bewegen und umhertreiben lassen von jedem Wind der Lehre durch die Betrügerei und Arglist der Menschen, womit sie zum Irrtum führen. Lasst uns aber wahrhaftig sein, in der Liebe und in allen Stücken zu dem hinwachsen, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt und verbunden ist durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach der Wirkung jedes einzelnen Gliedes nach seinem Maß und dadurch das Wachstum des Leibes bewirkt zu seiner eigenen Auferbauung in Liebe. Worte des lebendigen Gottes.
Allmächtiger Gott, dein Wort ist mächtig und lebendig. Sei du uns nun barmherzig, dass wir es hören und dass es in unseren Herzen Wurzeln schlägt zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen. Wie wächst die Gemeinde? Das ist die Frage, um die sich der Predigttext heute dreht. Im ersten Teil des Epheserbriefs hat Paulus Gottes wunderbaren Plan für diese Welt beschrieben. Alles in der Welt wird er unter dem Herrn Jesus Christus vereinigen. Das ist der Beschluss, den Gott schon vor Anfang der Welt getroffen hat und den er jetzt, hier und jetzt ausführt, in dieser Zeit. Die weltweite christliche Gemeinde nimmt dabei einen ganz zentralen Platz ein. Sie ist die Gemeinschaft derer, die an Jesus Christus glauben, die ihr Leben an Jesus gegeben haben und die durch Jesus mit Gott, dem Vater, versöhnt sind. Die weltweite christliche Gemeinde nimmt einen zentralen Platz ein. Genauso zentral wie die Gemeinde ist deshalb die Frage, wie wächst die Gemeinde? Denn die Verwirklichung von Gottes Plan sieht man letztlich am Wachstum der Gemeinde. Allerdings ist dabei wichtig, dass wir das richtige Verständnis von Gemeindewachstum haben. Was also bedeutet Gemeindewachstum? Was bedeutet Gemeindewachstum? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Beim Thema Gemeindewachstum denken viele wahrscheinlich zuerst mal an zahlenmäßiges Wachstum. Wachstum, das davon kommt, dass Menschen das Evangelium hören und durch den Glauben an Jesus Vergebung ihrer Sünden und neues Leben bekommen. Und das ist spannend, wenn man über die Jahre zurückblickt und sich anschaut, wer denn alles durch LEC und durch Sonntag um 4 zum Glauben gekommen ist. Denn was wir daran sehen, ist, Gott lässt seine Gemeinde wachsen. Er bringt Menschen zum Glauben. Zum Glück müssen wir das nicht erreichen. Denn wir können ja gar nicht die Veränderungen im Herzen der Menschen hervorbringen, die für Gemeindewachstum wirklich nötig sind. Zahlenmäßiges Wachstum schenkt Mut und Zuversicht, aber manchmal kann unser Augenmerk auch zu sehr auf zahlenmäßiges Wachstum ausgerichtet sein. Vielleicht bin ich als Pastor dafür besonders anfällig, aber ich denke, es kann uns allen so gehen. Wenn wir uns hier Epheser 4 anschauen, dann erkennen wir, Gemeindewachstum ist viel, viel mehr. Und die Bibel zeichnet hier ein viel größeres Bild davon, was Gemeindewachstum eigentlich ist. Und das Bild, das Paulus hier in diesem Abschnitt konkret gebraucht, ist das Bild von der Gemeinde als Leib Christi. Christus, das Haupt der Gemeinde, wir die Glieder. Ich denke, es ist ein Bild, das viele von uns bestimmt kennen. Es taucht nicht nur hier in diesem Abschnitt auf, aber hier eben doch immer wieder. Und deshalb wollen wir uns als erstes einen Überblick darüber verschaffen, wo dieses Bild auftaucht, wie es gebraucht wird. Und wir wollen dieses Bild auch verinnerlichen, damit es in unseren Köpfen präsent ist. Wo taucht es zum ersten Mal auf? Zum ersten Mal finden wir es am Ende von Vers 12. Dort ist die Rede von der Erbauung des Leibes Christi, Leib Christi. Und im folgenden Vers geht es gleich weiter. Da setzt Paulus diese Erbauung gleich dem Erwachsenwerden. Ja, seht ihr das? Dort ist die Rede von dem vollkommenen Mann, der das Maß des Alters oder zutreffender wäre vielleicht das Maß der Reife der Fülle Christi erreicht. Wer sich ja Gedanken macht, dass das ein bisschen zu geschlechterspezifisch ist, später wird die Gemeinde als Braut Christi beschrieben, also wir sollten uns darüber nicht zu viel Gedanken machen. Aber hier sehen wir einen reifen, erwachsenen Mann. Und im nächsten Vers wird der Kontrast zu einem kleinen, unmündigen Kind aufgebaut. Ja, in Vers 14 ist von Unmündigkeit die Rede, aber wörtlich müsste man hier eigentlich übersetzen in Vers 14, ich hoffe, ihr guckt zu, ihr lest mit, damit wir keine kleinen Kinder mehr sein. In unserer Gemeinde gibt es viele kleine Kinder, ja, die herumrennen, die aber vor ein paar Monaten noch nicht mal laufen konnten. Und bevor man sich umschaut, sind sie erwachsen. Das merke ich an meinen eigenen Kindern. Und Gemeindewachstum ist wie Erwachsenwerden. Vom kleinen Kind hin zum erwachsenen Mann, der in seiner Reife Christus vollkommen widerspiegelt. Weiter geht's in Vers 15. Dort heißt es am Ende, lasst uns in allen Stücken zu dem hinwachsen, der das Haupt ist, Christus. Ja, hier kommen wir etwas konkreter auf das Wachstum nach oben zu sprechen, ja, zum Haupt des Leibes. Gemeindewachstum ist ein Hinwachsen zu Jesus. Christliche Reife lässt sich am Streben nach einer engeren Verbindung zu Christus erkennen. Nicht ein Streben nach Autonomie, weg von ihm, sondern hin zu wachsender Abhängigkeit von Christus. Je reifer eine Gemeinde ist, desto näher will sie bei ihm sein, desto ähnlicher will sie ihm sein, desto besser will sie ihn kennen, desto mehr will sie ihn allein von ganzem Herzen begehren. Das ist eine reife Gemeinde. Wenn wir es gerade von Herz haben, jeder gesunde Leib braucht auch ein gesundes Herz. Ja, das Herz versorgt den ganzen Leib mit allem, was er braucht. Es pumpt Sauerstoff und Energie und Nährstoffe in alle Körperteile. Und im übertragenen Sinne ist eine Gemeinde umso gesünder, je mehr ihr Herz ganz für Jesus schlägt. Ja, das ist zwar nicht hier im Text, aber es passt zu diesem Bild vom Leib. Und vielleicht hilft es ja, sich das so zu veranschaulichen. Gut, zurück zum Text. Und zu Christus als dem Haupt, zu dem alles hinwachsen soll. Und in Vers 16 heißt es dann weiter, von ihm aus ist der ganze Leib zusammengefügt und verbunden, also ganz von ihm abhängig, ja, durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, also die einander unterstützen, könnte man auch sagen, nach der Wirkung jedes einzelnen Gliedes, nach seinem Maß. Und wenn dann der ganze Leib auf diese Weise mit Jesus verbunden ist, von Jesus abhängig ist, dann geschieht das, womit Paulus diesen Abschnitt beschließt, nämlich am Ende von Vers 16, das Wachstum des Leibes wird bewirkt zu seiner eigenen Auferbauung in Liebe. Von Christus aus wächst der ganze Leib. Und dazu gehört auch zahlenmäßiges Wachstum, aber zahlenmäßiges Wachstum wird erst dann zu wirklichem Gemeindewachstum. wenn diese Verbindungen entstehen, zueinander, das Hinwachsen zu Christus, wenn man sich gegenseitig unterstützt, diese Handreichung, von der hier die Rede ist, und so der Leib sich selber in Liebe auferbaut. Und daran sieht man, das Zeug, aus dem Gemeinde gemacht ist, es ist Liebe. Was durch die Adern des Leibes pulsiert, ist Liebe. Was verbindet, ist Liebe. Und Liebe ist es auch, was den Leib auferbaut. Das ist das Bild von Gemeindewachstum, das hier in diesem Abschnitt gemalt wird. Und vielleicht sollten wir nur noch eine Sache am Ende festhalten, nämlich dass der Leib zu seiner eigenen Auferbauung wächst. Also mit anderen Worten, Gemeindewachstum erzeugt eine Eigendynamik, die zu mehr Erbauung und wiederum zu mehr Wachstum führt. Ja, der Leib wächst zu seiner eigenen Auferbauung. Der Leib baut sich selbst auf. Wir sind hier am Ende an einem Punkt, wo wir wieder zurückkehren können zum Anfang. Denn das ist so eine Art Klammer, eine Inclusio, würde man vielleicht sagen, für manche Leute, die uns wieder zurückführt an den Anfang. Denn dort sehen wir, dass Christus eben dafür, für dieses Gemeindewachstum, jedem Einzelnen etwas gegeben hat. Wie bewirkt Jesus Christus Gemeindewachstum? Dadurch, dass er jeden Einzelnen gebraucht. Und dazu rüstet er uns auch aus. Er rüstet uns aus, er rüstet uns zu und er richtet uns auch aus. Das sind die drei Punkte, die wir uns anschauen wollen, damit wir dann koordiniert Gottes Plan verwirklichen. Erster Abschnitt, Christus rüstet uns alle aus. Unmittelbar davor hat Paulus sehr stark die Einheit betont. Das haben wir uns letzte Woche angeschaut. Aber eine Sache, die Paulus jetzt vermeiden will, ist, dass die Einheit in der Gemeinde zulasten der Vielfalt geht. Ja, Paulus ist kein Freund von Gleichmacherei. Er war selbst, glaube ich, keine Wurst aus der Wurstfabrik, die so aussieht wie 1 Million andere Würste. Paulus ermutigt und bestätigt deshalb in Vers 7 die Individualität jedes einzelnen Gliedes. Und deshalb schreibt er hier Vers 7, jedem Einzelnen von uns, jedem Einzelnen, aber ist die Gnade gegeben, nach dem Maß der Gabe Christi. Und an diesem kleinen Wörtchen aber sieht man, dass Paulus hier diesem möglichen Missverständnis vorbeugen will, das zulasten der Vielfalt geht. Paulus sagt, jedem Einzelnen hat Christus Gnade zugeteilt nach dem Maß der Gabe Christi. Es geht also um Vielfalt, und zwar um eine Vielfalt der Gnade. Und das Ergebnis ist eine gottgegebene Vielfalt der Gnade in der Gemeinde. Das ist nicht ein wunderbares Bild, das Paulus hier malt. Wenn man das Wort Gnade hört, dann denkt man vielleicht zuerst an die Gnade der Errettung, aber hier handelt es sich nicht um errettende Gnade. Darum kann es nicht gehen, denn die Gnade der Errettung haben wir nicht nach einem bestimmten Maß empfangen, so wie es hier heißt, nach dem Maß der Gabe Christi. Sonst wären manche mehr gerettet als andere, das passt nicht. Ja? Also um welche Gnade handelt es sich? Kapitel 3 sehen wir eine zweite Bedeutung von Gnade. Dort spricht er von einer bestimmten Gnade, die ihm persönlich gegeben ist. Und wenn wir uns das genauer anschauen, stellen wir fest, um welche Gnade es sich handelt, nämlich um die Gnade des Dienens. Ja, es geht um die Gnade des Dienens. Vers 8, könnt ihr euch mal anschauen, Kapitel 3, Vers 8, wenn ihr die Bibel vor euch aufhabt. Dort schreibt Paulus voller Gnade, mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, nämlich unter den Völkern den unergründlichen Reichtum Christi zu verkünden. Die Gnadengabe, die er von Gott empfangen hat, ist der Dienst der Verkündigung. Ja, Gnade ist Dienst. Und das ist schon ziemlich krass. Denn wenn man sich überlegt, welche Herausforderung Paulus, mit welchen Herausforderungen er sich konfrontiert sah, welches Leid mit diesem Auftrag verbunden war, dann kann man sich wahrscheinlich kaum etwas Schlimmeres vorstellen, oder? Soll das Gnade sein, was Paulus da durchgemacht hat? Und Paulus sagt ja. Paulus ist zutiefst dankbar für dieses Privileg, Gott und seiner Gemeinde dienen zu dürfen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Seien wir mal ehrlich. Intuitiv denkt man da nicht vielleicht eher, dass ein angenehmes Leben ein Ausdruck von Gnade ist? Dann wäre Paulus der absolute Loser. Ja? Wir denken von einem leidvollen Leben eher das Gegenteil, aber Paulus sieht das komplett anders. Und da ist er auf einer Linie mit Jesus. Denn Jesus ist nicht mürrisch und widerwillig ans Kreuz gegangen, sondern bereitwillig und im Bewusstsein seiner begnadeten Rolle in Gottes Heilsplan. Jesus sieht Dienst als Gnade, Paulus sieht Dienst als Gnade. Wie siehst du Dienst? Und zurück zu unserem Abschnitt in Kapitel 4, Vers 7 spricht Paulus eben von der Gnadengabe des Dienens. Statt errettender Gnade könnte man vielleicht sagen, es handelt sich um erbauende Gnade, weil sie die Gemeinde erbaut. Andere erbauen, nicht sich selbst, sondern einander erbauen. Das ist eine Gnade von Gott, die Christus jedem Einzelnen von uns gegeben hat, sagt er. Siehst du das auch so? Vielleicht bist du jemand, der in der Gemeinde dient, aber du siehst deinen Dienst in der Gemeinde eher als Last. Vielleicht wird er dich in Zukunft zum Lobpreis bringen, weil du ihn wie Paulus als Gnade Gottes begreifst. Vielleicht bist du jemand, der noch nicht dient. Liegt es vielleicht daran, dass du den Dienst noch nicht als Gnade verstanden hast? Dienen ist Gnade, das können wir hier festhalten. Und als nächstes zitiert Paulus dann aus Psalm 68. Ich lese ab Vers 8, dort heißt es, darum heißt es, er ist in die Höhe aufgefahren und hat die Gefangenschaft gefangen geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Ja, das können wir uns aus zeitlichen Gründen nur kurz gemeinsam anschauen. Paulus verbindet hier offensichtlich die Gnadengaben mit der Himmelfahrt von Jesus Christus. Psalm 68 präsentiert Jesus als den, der hinabgefahren ist, ja, den Erniedrigten, der aber wegen seiner Erniedrigung wieder erhöht wurde. Und das Bild von dieser Erhöhung, das Psalm 68 malt, von der Himmelfahrt, ist das von einem siegreichen König oder einem Feldherrn, der nach einem Feldzug triumphal in seine Heimat zurückkehrt und reiche, fette Beute mit seinen Mitstreitern teilt. Diese Gnaden gibt Jesus der Gemeinde. Ja, die Beute, die Gaben, das ist die erbauende Gnade, die Gnadengabe des Dienstes, die Jesus durch seine Himmelfahrt der Gemeinde gibt. Ja, also ich will uns da auch ein bisschen herausfordern. Ich weiß nicht, wie oft man vom Dienst als Privileg oder als Gnade denkt. Wenn nicht, wird es schnell zur Last. Ja, hier malt Paulus uns das Bild von Christus, der erniedrigt wurde. Und der Erhöhte ist der, der sich vorher erniedrigt hat in seinem Dienst. Und da sehen wir, wie Jesus unser Denken über Gnade auf den Kopf stellt. Denn an Jesus erkennen wir, wer selbstlos dient, der wird von Gott erhöht. An ihm sehen wir, selbstloses Dienen ist in Gottes Schöpfung, in seiner Weltordnung, die Garantie für Ruhm und Herrlichkeit bei Gott. Nicht das angenehme Leben hier, sondern der Dienst. Das Selbstlose, das sich aufgibt. Und so wird durch Christus, durch seine Himmelfahrt, Dienen zur Gnade. Ich hoffe, ihr stimmt mir dazu. Christus rüstet uns aus mit Gnade. Er gibt uns Gnadengaben zur Erbauung der Gemeinde. Und wenn wir uns den nächsten Abschnitt anschauen, dann sind diese Gaben allerdings vielleicht nicht das, was wir erwartet hätten. Der nächste Punkt lautet, Christus rüstet uns zu. Verse 11 und 12. Bis jetzt sind wir im Stillen vielleicht davon ausgegangen, dass die Gnadengaben, die jedem Einzelnen gegeben sind, bestimmten Aufzählungen von Gaben entsprechen, die wir aus anderen Teilen der Bibel kennen. 1. Korinther 12 zum Beispiel oder auch anderswo. Wenn man diese Listen zusammennimmt, ja, die sind ja alle unterschiedlich, dann kommt man so auf die 20 verschiedenen Gaben. Aber hier in Vers 11 kommen wir an einen Punkt, wo wir innehalten und uns fragen müssen, ob diese Annahme hier überhaupt stimmt. Denn in Vers 11 greift Paulus den Gedanken von der gegebenen Gnade aus Vers 7 auf. Und er scheint ihn völlig anders anzuwenden, als man es vielleicht erwartet hätte. Auf den ersten Blick fällt das gar nicht auf, weil gegeben in Vers 11 mit gesetzt übersetzt wurde. Aber wörtlich heißt Vers 11, er hat einige als Apostel gegeben, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer. Und Vers 12, damit die Heiligen zum Werk des Dienstes zugerüstet werden, zur Erbauung des Leibes Christi. Psalm 68 wurde in der jüdischen Tradition mit dem Pfingstfest verbunden. Und die Gabe, die gefeiert wird, ist die Tora, also das Wort, das jüdische Gesetz. Wenn man sich Vers 11 anschaut, dann ist die Gabe, die Christus gegeben hat, seine Wortdiener. Die Apostel und Propheten haben es unter dem Wirken des Geistes in der Bibel ein für alle Mal festgehalten. Die Evangelisten verkünden es in der Welt. Und die Hirten und Lehrer, am besten verstehen wir das als eine Kategorie, also Hirtenlehrer, Pastoren, die predigen und lehren es in der Gemeinde. Entscheidend ist, dass Paulus hier von denen, die Gottes Wort damals festgehalten haben und von denen, die es heute verkünden und lehren, als einer Gnadengabe spricht, die jedem Einzelnen gegeben wurde. Ich weiß nicht, wie das aus dem Mund eines Pastors klingt. Vielleicht denkst du, unter Gnade habe ich mir was anderes vorgestellt. Und den meisten Pastoren geht das genauso. Aber ich muss mich hier nicht entschuldigen. Denn das ist hier eben das, was Gottes Wort sagt. Und diese Wortdiener sind die Gnade, die Gemeinde zu ihrem Werk der Erbauung zurüsten. Und jeden Einzelnen mehr und mehr in Gottes Wort verankern, hinwachsen zu Christus. Manchmal hört man die Überzeugung, dass man auch ohne Gemeindezugehörigkeit Christ sein kann. Ich weiß nicht, was du darüber denkst. In Leipzig stößt man da auch immer wieder auf ganze Hauskreise, die keiner Gemeinde angehören. Und auf einer oberflächlichen Ebene ist das auch möglich. Aber es ist nicht der Normalfall, von dem Paulus hier ausgeht. Und die Frage ist, wenn Gottes Wort hier Recht hat und Gemeindehirten, die das Wort treu verkünden, ein Gnadengeschenk Gottes sind, warum würde man sich dieser Gnade verschließen? Warum würde man nicht zu einer Gemeinde gehören, wenn Gott sagt, das ist eine Gnade, die ich dir gegeben habe? Wenn du zu keiner Gemeinde gehörst, dich keiner verbunden fühlst. Gottes Wort ruft dich hier auf und sagt, das ist kein Normalfall. Schafe sind keine Einzelgänger. Und genauso sind Christen, die nur unverbindlich und unregelmäßig in eine Gemeinde kommen, so ein bisschen wie verlorene Schafe ohne Hirten. Das ist nicht gut. Und wenn du eben keiner Gemeinde fest angehörst, bitte entscheide dich für eine, in der du durch die Predigt, durch den Wortdienst zugerüstet wirst. Und dann komm, jeden Sonntag. Noch eine andere Sache liegt mir hier auf dem Herzen, bevor wir zum letzten Punkt kommen, nämlich Zurüstung geschieht durch Wortlehre. Und das bedeutet, Zurüstung geschieht durch die gesunde Theologie der Bibel. Ist noch gar nicht so lange her, da war ich auf einem Treffen mit anderen Pastoren und christlichen Leitern, von denen eine Person sinngemäß sagte, lasst uns doch weniger über Theologie diskutieren, denn Theologie trennt uns und Liebe vereint. Theologie trennt, Liebe vereint. Da ist ein Quäntchen Wahrheit enthalten. Denn natürlich sind theologische Haarspaltereien nicht hilfreich für die Einheit von Christen. Aber in dem Gespräch ging es nicht um Haarspaltereien, sondern eher um eine tiefer liegende Skepsis gegenüber Theologie. Und man erkannte daran auch eine unreflektierte Haltung dazu, Einstellung dazu, was Liebe ist. Das Wort Theologie besteht aus zwei Worten, die stehen für Erkenntnis Gottes. Theos Gott, Logos Wissen oder Erkenntnis. Theologie, Gottes Erkenntnis. Regelmäßige Bibelverkündigung muss deshalb immer theologisch sein. Und zu sagen, Theologie trennt, wäre zu sagen, Gottes Wort trennt, die Bibel trennt, die Predigt trennt, die Gemeinde. Wie sollen wir ohne Bibel wissen, was Liebe ist? Allein die Bibel gibt uns Gottes Perspektive auf Liebe. Nur von der Bibel her wissen wir, was Liebe überhaupt ist. Wenn Liebe vereinen soll, dann muss uns die Theologie helfen, Liebe zu verstehen. Die gesunde und tiefe Theologie der Bibel erzeugt eine gemeinsame Ausrichtung, die überhaupt erst Einheit ermöglicht. Christus schenkt der Gemeinde Wortdiener. Er schenkt die Bibel, er schenkt Evangelisten und Pastoren. Durch sie wird die Gemeinde zugerüstet. Der nächste Punkt lautet, Christus richtet uns aus. Der Gedanke von der Ausrichtung beginnt am Ende von Vers 12, wo Paulus zunächst einmal anfängt, von der Erbauung des Leibes Christi zu reden, an das Bild vom Leib und wie Paulus Gemeindewachstum mit Erwachsenwerden vergleicht. Daran erinnert ihr euch ja noch vom Anfang. Und hier nun sehen wir, dass geistlich erwachsen zu werden ganz stark mit der gemeinsamen Ausrichtung der Gemeinde zusammenhängt. Geistlich erwachsen werden hängt mit der gemeinsamen Ausrichtung der Gemeinde zusammen. Und das sehen wir in Vers 13. Schaut euch das an. Dort heißt es, der Leib muss so lange erbaut werden, bis, Vers 13, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes hingelangen, zum vollkommenen Mann, zum Maß des Alters, der Fülle Christi. Die gemeinsame Ausrichtung, die Jesus durch die Lehre seines Wortes bewirkt, finden wir also in der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis Jesu. Ja, so sagt es Vers 13. Und vielleicht soll ich ganz kurz erklären, der zweite Begriff hier erklärt den ersten. Ja? Also die Einheit des Glaubens ist die Einheit der Erkenntnis Christi. Und die Erkenntnis Christi ist nichts anderes als die Gotteserkenntnis, die Theologie, denn Jesus sagt, der Vater und ich sind eins. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Ja? Erkenntnis des Sohnes Gottes ist Theologie. Theologie ist die Grundlage von christlicher Einheit. Sie trennt nicht, sie vereint. Sie ist die Grundlage auch, wie wir hier sehen, von Gemeindewachstum. Denn die Theologie rüstet zur Erbauung des Leibes. Gemeindewachstum hängt ganz kritisch vom Wortdienst ab. Und Gemeindewachstum hat als Ziel, dass wir zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis hinwachsen. Manchmal wird Theologie als theoretisch und abstrakt abgetan, das vielleicht nur als kurzer Einschub, als verkopft, ja, habt ihr das vielleicht schon mal gehört, aber das ist eigentlich eine Fehlentwicklung. Denn wahre Theologie führt nicht dazu, dass wir nur mehr über Gott wissen, sondern dass wir Gott mehr kennen und mehr lieben. Theologie, die Wissen ohne Kennen anstrahlt, das ist keine Theologie. Die verfehlt ihr Ziel. Wahre Theologie der Bibel führt zu Liebe Gottes, zu Lobpreis Gottes, zur Kenntnis Gottes. Und deshalb braucht die Gemeinde als gemeinsame Ausrichtung wahre und gesunde Theologie. In Vers 14 zeigt Paulus uns, was geschieht, wenn eine Gemeinde keine gesunde Theologie hat. Ja, ohne, Ohne sie sind wir wie ein kleines Kind im Sturm. Wir sind in geistlichen Winden und in Wellen dieser Zeit hilflos ausgeliefert. Falsche Vorstellungen und Lügen über Gott und die Welt und was Liebe ist, führen uns in die Irre. Sie zerstören die Einheit der Gemeinde. Sie behindern Gemeindewachstum, auch wenn sie das Gegenteil versprechen. Ja, ohne Theologie sind wir wie kleine Kinder. Und deshalb braucht die Gemeinde wahre und gesunde Theologie, damit sie erwachsen wird. Sie braucht Hirtenlehre, sie braucht Pastoren, die jeden Einzelnen zurüsten zum Dienst, damit wir den Leib Christi gemeinsam zur Einheit des Glaubens erbauen können. Und vielleicht habt ihr schon gesehen, wer hier erbaut. Es sind nicht die Pastoren. Die Pastoren rüsten die Erbauer nur zu. Die eigentlichen Erbauer, das sind ganz normale Christen. Das ist jedes einzelne Glied. Jedes einzelne Gemeindeglied, jedem Einzelnen hat Gott erbauende Gnade gegeben, hieß es in Vers 7. Und diese Rollenverteilung ist hier ganz wichtig, damit wir verstehen, wie Gemeinde eigentlich wächst. Denn sie wächst durch deinen Dienst. Ein Pastor kann die Gemeinde zurüsten, damit die Gemeinde sich selbst erbaut. Erbauer, das bist du. Also denk bitte nie, dass du in der Gemeinde nichts einzubringen hast. Worauf es ankommt, ist, dass jeder Einzelne sich bereitwillig zurüsten lässt zu seinem Dienst. Das ist die wunderbare Ermutigung. Gott will, dass wir zuerst Gnade empfangen von den Wortdienern. Ja, dass wir zugerüstet werden, bevor wir anderen dienen. Das gilt nicht nur für errettende Gnade, die wir zuerst empfangen müssen, sondern auch für erbauende Gnade. Gott will, dass wir zuerst von den Wortdienern empfangen und davon kommt dann alles andere. Also bevor du auf irgendeine Weise dienst, ist es viel wichtiger, dass du Gottes erbauende Gnade annimmst, dass du erstmal zuhörst, dass du dich von deinen Wortdienern zurüsten lässt. Nimmst du das momentan genug in Anspruch? Was wäre vielleicht der nächste Schritt für dich in der Zurüstung? Vielleicht könntest du dich bei Bibel für alle einschreiben. Das ist ein theologischer Kurs, der dir einen super Überblick über die Bibel gibt. Das wäre vielleicht ein nächster Schritt. Oder sprich einfach einen von uns Pastoren an. Für uns gibt es nichts Besseres zu sehen. Wir freuen uns über nichts mehr, als dass Gemeindeglieder zu uns kommen und sagen, hey, ich will theologisch wachsen. Ich will mehr von der Bibel wissen. Ich will Christus mehr erkennen. Ja, da springen wir im Dreieck. Das ist genial. Ja? Mach das einfach. Als wir über den Sommer in Australien waren, haben wir als Familie mal ausprobiert, wie Känguru schmeckt. Ich hoffe, dass die zarter Beseiteten davon nicht traumatisiert werden, mit ihren süßen Augen und, manche lieben Kängurus und denken, sie sind so süß, aber die sind auch richtig geschmackvoll, wenn man sie richtig zubereitet. Mittlerweile haben wir tatsächlich auch hier in Leipzig Känguru gefunden und haben seitdem mit verschiedenen Varianten experimentiert. Zuerst haben wir es einfach gewürzt auf den Grill gelegt, nicht schlecht. Das nächste Mal haben wir es für ein paar Stunden marinieren lassen, besser. Aber am besten ist es wohl, wenn man die Marinade so richtig lange einziehen lässt. Und dann wird das Fleisch so richtig zart und lecker. Je mehr und je länger wir als Gemeinde im Wort marinieren, desto tiefer wird unsere Erkenntnis Christi, desto größer unsere Einheit im Glauben, desto stärker unsere Liebe und Verbundenheit. Und in Vers 15 drückt Paulus es mit einem doppelten Ziel aus, nämlich dass wir, Vers 15, dass wir wahrhaftig sein in der Liebe. Ja, wahrhaftig sein bedeutet hier so viel wie die Wahrheit sprechen in der Liebe. Ja, zart und lecker. Wahrheit und Liebe. Es gibt ja viele Dienste in der Gemeinde und ich will euch ermutigen, mit offenen Augen in dieser Gemeinde umherzublicken, welche Dienste es gibt und euch zu überlegen, kann ich das? Ja, bitte seid da realistisch, übernehmt euch nicht, aber kann ich das? Aber eines hat Vorrang. Nämlich, dass wir alle lernen, die Wahrheit zu sprechen in der Liebe. Ja, was für Känguru zart und lecker ist, das ist für die Gemeinde Wahrheit und Liebe. Und je mehr wir im Wort marinieren, umso mehr sind wir durchdrungen von Gottes Wahrheit und Liebe und umso mehr wächst die Gemeinde. Desto mehr wachsen wir hin zu Christus. Das ist das Ziel für die Gemeinde. Die gute Botschaft in diesem Abschnitt lautet, dass Christus jeden Einzelnen von uns einsetzen will, damit die Gemeinde wächst. Keiner ist nutzlos, alle sind wertvoll und begnadet. Zuerst durch den Wortdienst und dann, indem wir selbst dienen dürfen. Zwei erbauende Gnaden, den Wortdienst und dass wir die Wahrheit sprechen in der Liebe. Was ist also für dich jetzt der nächste Schritt? Was wirst du konkret unternehmen? Wie wirst du dich in die biblische, theologische Marinade werfen, damit du immer mehr die Wahrheit sprichst in Liebe zu anderen, damit die Gemeinde erbaut wird? Falls du es nicht weißt, sprich mich an. Lass uns beten. Allmächtiger Vater, wir danken dir für diese große Gnade, dass wir teilhaben dürfen an der Erbauung der Gemeinde. Und danke, dass du uns dafür die Wortdiener geschenkt hast, damit sie uns dafür zurüsten. Bitte wirke du durch den Wortdienst, die Lehre, damit wir in Einheit zusammenwachsen, damit wir gestärkt werden und nicht mehr durch Lügen und Irrlehren hin und her getrieben werden, sondern dass wir zur Einheit der Erkenntnis Christi kommen. Bitte schenk du echtes, wahres Gemeindewachstum. Nicht nur zahlenmäßiges Wachstum, aber auch das. Schenk du wahres Gemeindewachstum, dass wir näher zu Christus hinwachsen. Zu ihm und zu deiner Ehre. Amen.